Und nun folgt die 500-Euro-Frage.
Deutschlandfunk, der Tag. Auf die 500-Euro-Frage von Günther Jauch kommen wir später nochmal zurück. Erstmal müssen wir heute in zwei EU-Länder gucken. Ein Attentat auf den Regierungschef der Slowakei, Robert Fico, bei dem er lebensgefährlich verletzt wurde.
Es ist etwas geschehen, dessen Ernst uns wohl noch nicht voll bewusst ist. Ein physischer Angriff auf den Regierungschef ist in erster Linie ein Angriff auf unsere Demokratie.
Das sagt die slowakische Präsidentin Chaputova. Dieses Attentat war ein echter Schock für das Land, aber vielleicht ja auch ein Moment, der etwas ändern kann an diesem politischen Klima, das von Hass und Hetze geprägt ist, wie uns der slowakische Schriftsteller Michal Chorecki heute Morgen im Interview geschildert hat.
Es herrscht so eine Art Rechtsruck in der Slowakei und da spielt die Hetze, Aggression schon eine wichtige Rolle. Man sucht immer einen neuen Feind. Meistens sind das die Minderheiten. Und die Stimmung ist einfach überhaupt nicht gut im Land.
Darüber sprechen wir gleich. In den Niederlanden ist die Stimmung heute wesentlich besser. Zumindest für einen, den Rechtspopulisten Geert Wilders.
Wir schreiben Geschiedenis vandaag. De PVV, mijn eigen partij, komt in het kabinet. In het centrum van de macht. Nederland wordt veiliger en de zon gaat weer schijnen.
Wir schreiben heute Geschichte, sagt er. Seine Freiheitspartei komme ins Zentrum der Macht. Die Niederlande würden sicherer und die Sonne würde wieder scheinen. Nach 6 Monaten haben sich jetzt 4 Parteien auf eine Regierungsbildung geeinigt und einer ihrer Pläne das härteste Asylgesetz aller Zeiten. Das sind unsere Themen in der Tag am 16. Mai. Und wie gesagt, am Ende lösen wir dann neben der 500-Euro-Frage noch ein paar andere Rätsel rund um die Fußball-EM. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Es gibt Aufnahmen des slowakischen Fernsehens, die zeigen den Moment. Ministerpräsident Robert Fico geht auf Passanten zu, will ihnen die Hand schütteln und auf einmal hört man mehrere Schüsse. Seine Personenschützer, die springen zu ihm hin und fangen ihn dann so halb auf. Robert Fico wird von den Schüssen getroffen, muss dann mehrere Stunden notoperiert werden. Und Stand jetzt ist sein Zustand, soweit man hört, ernst, aber stabil, so heißt es. Und mehr kann uns jetzt Marianne Allweis erzählen, unsere Korrespondentin für die Region. Hallo Marianne.
Hallo.
Marianne, auch wenn sich diese aktuellen Infos jetzt natürlich schnell ändern können, also wir führen das Gespräch jetzt schon am frühen Nachmittag. Was weiß man denn Stand jetzt über dieses Attentat und vor allem auch über die Hintergründe, inwiefern das politisch war?
Der Innenminister, der hat das gestern Abend bestätigt, dass die Regierung von einem politischen Hintergrund ausgeht, ohne aber Einzelheiten zu nennen. Was sicher ist, ist, dass sie von einem Einzeltäter ausgeht. Und der Innenminister hat auch die Identität dieses mutmaßlichen Einzeltäters bestätigt. Slowakische Medien hatten gestern schnell den Namen eines 71 Jahre alten Slowaken genannt, aus einer Provinzstadt in der Nähe des Tatortes. Der soll legal eine Waffe besessen haben, früher für einen privaten Sicherheitsdienst gearbeitet haben, ist außerdem Mitglied einer slowakischen Schriftstellervereinigung, schreibt Gedichte, hat sich in der Vergangenheit eher diffus kritisch gegenüber Themen wie Migration geäußert, auch gegen Extremismus und gegen jede Gewalt. Und nachdem der Mann von der Polizei festgenommen worden ist, da wurde er befragt. Slowakische Medien leaken ein Video dieser Befragung und da hat er gesagt, er sei unzufrieden mit der Regierungspolitik und er sei unzufrieden mit der geplanten Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei. Heute sollte das Parlament in Bratislava eigentlich über diese umstrittene Reform in zweiter Lesung abstimmen. Das ist aber jetzt erst einmal nach dem Attentat alles auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
Wie wird das denn in der Slowakei politisch und auch medial diskutiert? Wie ist da die Stimmung jetzt im Land?
Das ist natürlich das riesengroße, alles beherrschende Thema. Die slowakischen Medien sind voll davon, diesen Tathergang zu schildern, aber sich natürlich auch zu fragen, was heißt das für das Land? Die Slowakei ist eine junge, relativ instabile Demokratie, seit fast 30 Jahren erst ein unabhängiges Land nach der Trennung von Tschechien als frühere Tschechoslowakei, als Teil des früheren Österreichs-Ungarns und hat schon viele politische Krisen durchlebt, die sie aber nicht unbedingt stärker gemacht haben. Wir haben das gesehen 2018 nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten. Der hatte recherchiert über die systematische Korruption und korrumpierte Netzwerke in der slowakischen Politik und damals musste Robert Fico, der jetzt angeschossen worden ist, eben zurücktreten als Gesicht dieser korrumpierten Slowakei. Damals war die Aufbruchstimmung riesig, dass das Land jetzt versöhnt werden solle und wirklich den Aufbruch hin zu mehr Demokratie und zu einem faireren Umgang auch miteinander finden müsse. Das ist aber nicht der Fall, denn die Nachfolger von Fico, die pro-demokratischen Europäer, die sind grandios gescheitert zu Corona-Zeiten. Da ist das Land von einer Krise zur nächsten gestolpert. Und auch deswegen konnte Fico, dieser große Populist und dieser linksnationale Politiker, im vergangenen Herbst wiedergewählt worden. Er ist in einer demokratischen Wahl schon zum vierten Mal zum Wahlsieger erklärt worden, regiert mit einem etwas gemäßigteren Koalitionspartner und mit einer kleinen, aber sehr rechtsnationalen Partei, auf deren Fahnen auch zum Beispiel jetzt der geplante Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass das nicht so funktioniert hat, da zu einem, ja, ich sag mal, oder du hast gesagt, fairen politischen Diskurs zu kommen. Ne? Ich habe jetzt heute Morgen und gestern Abend auch häufiger die Interpretation gehört, dieses Attentat, das wird so ein Stück weit auch als Folge oder als Ausdruck dieser massiven Polarisierung in der Slowakei gewertet, dieser ja sich hochschaukelnden Hetze und Aggression im politischen Diskurs. Würdest du das auch so sehen?
Das auf jeden Fall. Und das hat man auch gestern direkt nach dem Attentat gesehen. Da haben Teile der politischen Szene, auch des Regierungslagers rund um Fico, jetzt wirklich gesagt, wir müssen aufwachen und wir müssen endlich diesen Hass und diese Spaltung überwinden und wenigstens normal miteinander umgehen und nicht geprägt von wirklich Angriffen unter der Gürtellinie, persönlichen Attacken, Beleidigungen, Beschimpfungen. Robert Fico selbst hat die proeuropäische Präsidentin Susanna Čaputová immer wieder persönlich verunglimpft. Er hat kritische Medien als Feinde bezeichnet und auf der anderen Seite werfen ihm seine Anhänger vor, dass das liberale, pro-demokratische Lager auch nicht eigene Fehler zugibt und auf der anderen Seite auch zu einer Spaltung beitrage. Und Teile von Ficos Regierungslager, die haben dann gestern noch mehr in den Angriffsmodus geschaltet und davon gesprochen, dass die Opposition, die immer wieder gegen Fico protestiert und dass die liberalen, kritischen Medien eben schuld seien an diesem Attentat. Heute, da klang die Töne aber doch wirklich dann versöhnlicher. Da ist die scheidende Präsidentin Susanna Čaputová vor die Mikrofone getreten, gemeinsam mit ihrem gewählten Nachfolger aus dem Fico-Lager, der vor ein paar Wochen die Wahl gegen den proeuropäischen Kandidaten klar gewonnen hat. Und beide haben nebeneinander erklärt, dass jetzt wirklich die Zeit ist für eine Versöhnung. Und Susanna Čaputová hat das so formuliert, dass es jetzt wirklich Zeit ist, den Teufelskreis von Hass und von gegenseitigen Anschuldigungen zu durchbrechen. Denn das, was gestern geschehen sei, das sei zwar eine individuelle Tat, aber die angespannte Stimmung von Hass, das war das kollektive Werk der Slowakei.
Und glaubst du, das kann passieren, dass dieser schreckliche Angriff jetzt so eine Art gesellschaftlicher Schockmoment ist und dann wirklich vielleicht auch ein Auslöser dafür, dass sich das ändert, dass man auf beiden Seiten sagt, okay, das geht so nicht mehr, wir müssen was ändern an diesem Hass?
Das ist auf jeden Fall oder das wird auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung sein. Denn wir haben gesehen, 2018 nach diesem Mord, da gab es schon einmal dieses Momentum, dass ein großer Teil der Politik und auch ein großer Teil der Slowakinnen und Slowaken wirklich gesagt haben, jetzt reicht es, wir wollen uns ändern. Auch dieses Mal haben sich viele Stimmen in diese Richtung geäußert. Aber wir haben eben schon einmal gesehen, dass die Slowakei daran gescheitert ist. Und auch dieses Mal werden die Herausforderungen groß sein. Es gibt auch viele Sicherheitsfragen, wie konnte dieses Attentat passieren und wie können wir jetzt wirklich auf der Arbeitsebene jenseits der ersten warmen Worte und vielleicht eines Treffens aller politischen Parteien, das jetzt die Präsidentin einberufen hat, wie können wir da wirklich zueinander finden? Das wird auch eine Frage sein, denke ich, wer Fico jetzt erst einmal vertreten wird. Das wird wahrscheinlich einer seiner Stellvertreter sein aus seiner Partei, Robert Kaliňák, jetzt Verteidigungsminister und früher eben Innenminister, der auch zurücktreten musste nach dem Mord. Die Frage ist, wie sich so eine Person dann wirklich positionieren wird und wie sich auch ein Robert Fico dann positionieren wird, wenn er hoffentlich wieder dazu in der Lage sein wird, was ihm hier auch wirklich durch alle politischen Lager hinweg alle wünschen.
Du hast schon erklärt, dass Fico ja ein sehr umstrittener Politiker ist und auch eine ganz interessante politische Wende hingelegt hat, weil wir jetzt trotzdem nicht jeden Tag in die Slowakei gucken und viele wahrscheinlich da die politischen Ereignisse nicht so ganz aktuell auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was sind denn konkret die Themen, an denen sich diese Polarisierung, diese Spaltung, auch diese Hetze entzündet?
Da ist zum einen die Außenpolitik. Fico ist zurückgekehrt mit einer deutlich russlandfreundlicheren, radikaleren Rhetorik als früher. Er war ja schon mal dreimal Regierungschef, ist jetzt zum vierten Mal, hat es geschafft, zum vierten Mal wiedergewählt zu werden. Und er hat direkt nach seinem Amtsantritt dann die Militärhilfe an die Ukraine gestoppt. Das ist die außenpolitische Lage, wo er sich an Ungarn, das an die Slowakei grenzt, an dem autoritär oder autoritärer regierenden Viktor Orban, dem Ministerpräsidenten, orientiert, den er auch als seinen Freund und politischen Verbündeten bezeichnet. Und da ist dann zum anderen die Innenpolitik, wo ihm seine Kritiker vorwerfen, dass er da genauso vorgehe nach dem Drehbuch, das er bei Viktor Orban gesehen habe. Als erstes hat Robert Fico eine Justizreform in Angriff genommen, die schon durchs Parlament gekommen ist und in Teilen umgesetzt worden ist, wo Kritiker sagen, dass das die Korruptionsbekämpfung erschwert und dass das frühere Umfeld von Robert Fico vor Strafverfolgung schützen werde. Und als nächstes greift er nun in die öffentlich-rechtlichen Medien ein. Seine Regierung hat beschlossen, dass der komplette Rundfunk, Radio und Fernsehen geschlossen werden sollen und im Sommer dann als Staatsfunk nach dem Vorbild von Ungarn, so hat es einer seiner Koalitionspartner ganz offen formuliert, neu gegründet werden soll. Da hätte eigentlich heute im Parlament die Abstimmung in zweiter Lesung stattfinden sollen. Auch das wurde erst einmal auf unbestimmte Zeit vertagt, wie jetzt auch alle anderen politischen Veranstaltungen, Proteste der proeuropäischen Opposition, die seit Wochen auf die Straße geht. Die sind abgesagt und auch alle Wahlveranstaltungen im Europawahlkampf.
Genau, das wollte ich dich noch kurz fragen zu den Protesten der Opposition. Glaubst du, die werden weitergehen oder so zynisch das vielleicht auch klingt, immunisiert das Fico vielleicht auch so ein bisschen gegen Kritik, dieser Angriff gegen ihn jetzt?
Das ist auch eine Frage, die viel diskutiert wird in der Slowakei. Es ist die Frage, wie sich die Opposition jetzt als Ganzes verhalten wird, auch langfristig, abgesehen von den ersten versöhnenden Worten. Auf jeden Fall, da sind sich viele Beobachter einig, politisch schadet das allen Lagern und das wird wirklich nicht leicht sein für die Slowakei.
Wir haben es am Anfang schon gehört, für Geert Wilders geht heute die Sonne auf über den Niederlanden, denn das Land bekommt eine so rechte Regierung wie noch nie. 6 Monate hat es gedauert und erst haben sich die anderen Parteien doch sehr geziert, mit Wilders zusammenzuarbeiten wegen seiner extremen Positionen zur EU, zum Islam, zur Einwanderung. Aber jetzt haben sich dann doch 3 Koalitionspartner gefunden, die Liberalen, die Bauernpartei und die neue Partei von Peter Umtzigt. Und Daniel Mügge kann uns helfen bei der Analyse, was das für eine Regierung werden wird und warum das, was bei uns immer so die Diskussion um die Brandmauer gegenüber rechts außen ist, in den Niederlanden scheinbar kein großes Tabu mehr ist. Daniel Mügge ist Politologe an der Universität in Amsterdam. Schönen guten Tag, Herr Mügge. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Das hat jetzt sehr, sehr lange gedauert, bis man sich da zusammengefunden hat in den Niederlanden als jetzt 4-Parteien-Koalition. Und das war, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Vergangenheit vor allem ja auch so schwierig, weil die Bedenken gegenüber den Extrempositionen von Geert Wilders doch sehr groß waren. Was würden Sie sagen, was hat jetzt dazu geführt, dass es doch geklappt hat oder dass die anderen Parteien da ihre Bedenken offenbar über Bord geworfen haben?
Ja, ich glaube, da kommen 2 Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist, dass Geert Wilders gegenüber seinen Verhandlungspartnern die verschiedenen Bedenken eine nach der anderen ausgeräumt hat, in dem Sinne, dass er gesagt hat, ja, dass jetzt also der Koran verboten werden müsste, dass Moscheen geschlossen werden müssten, alles so vorherige Positionen, das könnte man, so wie das hier genannt wurde, erstmal in die Gefriertruhe legen, solche Positionen, das müsste ja jetzt alles nicht sein. Das heißt, da wurden also so Schritt für Schritt hat er da einen Rückzieher gemacht, obwohl er seinen eigenen Wählerinnen und Wählern über soziale Medien zum Beispiel nach wie vor da rohes Fleisch zugeworfen hat. Da ist er nämlich nicht milder geworden. Aber da hat sich also schon zurückgezogen, dem Mainstream etwas mehr angenähert. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass von der Seite der Wählerinnen und Wähler ganz klar war, diese rechte Koalition hat einen Regierungsauftrag und die Alternativen waren nicht wirklich naheliegend. Alle Meinungsumfragen im Moment in den Niederlanden sagen relativ klar, wenn es Neuwahlen geben würde, weil diese Koalitionsbildung nicht funktioniert, dann würde Geert Wilders nur noch stärker dastehen und würde Stimmen gewinnen und nicht verlieren. Und das war, glaube ich, auch für seine Koalitionspartner einfach nicht akzeptabel.
Und dass sich Geert Wilders, so habe ich Sie jetzt verstanden, auf seine Koalitionspartner da inhaltlich zubewegt hat, vielleicht auch extremistische Positionen abgemildert, ist das vertrauenswürdig? Kann man davon ausgehen, dass auch in einer Regierung er dann ja mittiger agieren wird?
Was heute präsentiert wurde, ist ein 26-seitiges Dokument, in dem die Hauptlinien, also muss man sich vorstellen, wie eine Art Koalitionsvertrag leitet, was da heute publiziert wurde. Da kann man davon ausgehen, dass sich eine neue Regierung daran zu halten hätte. Und wenn davon stark abgewichen werden sollte, dass auch die anderen Parteien ganz klar die Legitimation hätten, zu sagen, gut, dann machen wir das nicht mehr mit. Ich denke, die Frage ist eher, wo geht es dann langfristig hin? Also für diese Regierung, solange sie denn hält, glaube ich, ist das, was da drin steht, gilt erstmal. Was natürlich schon passiert ist, damit wird Geert Wilders auch allgemein salonfähiger. Und wenn man dann schon mal irgendwie Richtung irgendwie die nächsten Wahlen zum Beispiel denkt, dann sind vielleicht einige Positionen, die er jetzt erstmal zur Seite geschoben hat, dann werden dann wieder aktuell.
Auf diese Koalitionsvereinbarung würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen gucken. Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Koalitionspartnern, weil wir jetzt nicht so oft in die Niederlande gucken. Geben Sie uns nochmal 2, 3 Stichworte zu den 3 Koalitionspartnern von Geert Wilders, wer die sind und wofür die eigentlich bekannt sind politisch oder eigentlich stehen.
Nummer 1 ist die VVD, das ist die Partei von Mark Rutte. Muss man sich ungefähr vorstellen wie eine konservative FDP, so ungefähr inhaltlich, also glaube ich sehr vergleichbar in vielerlei Hinsicht. Nächster Koalitionspartner ist die BBB, das ist die Bauernbürgerbewegung. Relativ neue Partei, hervorgegangen aus den Bauernprotesten, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Protesten, die man ja teilweise in Deutschland auch gesehen hat im Laufe der letzten 1, 2 Jahre. Da ging es um Umweltauflagen, die als exzessiv erfahren wurden. Da wurde massiv gegen protestiert und diese Bewegung hat sich selber auf die Fahnen geschrieben, in Anführungsstrichen, also für den ehrlichen Bauern, den ehrlichen Bürger gegen bürokratische Überreglementierung auf die Barrikaden zu gehen. Und Koalitionspartner Nummer 3 ist NSC, das steht für Neuer Sozialer Kontrakt. Peter Omtzigt, ehemals von den Christdemokraten, hatte eigentlich so eine Nimbus als so ein grundehrlicher Politiker, sehr integer, im Prinzip so eine neue konservative Mitte wollte er eigentlich darstellen, jenseits von alten Parteiklüngel. Stichwörter da sind vor allem, er hat immer das Wort Bestandssicherheit benutzt, was damit gemeint war, dass Bürgerinnen und Bürger sich also auch finanziell und sozial-ökonomisch sicher fühlen müssen. Und das andere war, dass er immer darauf gepocht hat, also der Rechtsstaat muss auf jeden Fall geschützt werden. Das ist natürlich teilweise schwierig, wenn man dann in einer Koalition ist, die jemand wie Geert Wilders, der auch bereit ist, um da Abkürzungen zu nehmen, auch juristische Abkürzungen zu nehmen und seine Politikziele durchzudrücken.
Sie haben jetzt am Anfang schon geschildert, warum diese Parteien sich dann vielleicht doch für diese Koalition entschieden haben, trotz aller Vorbehalte. Ich stelle mir vor, in Deutschland wäre das ein totaler Tabubruch, wenn jetzt, weiß ich nicht, CDU und FDP mit der AfD koalieren würden. Ist das denn in den Niederlanden gar kein Tabubruch mehr? Gibt es da diese Brandmauerdebatte, wie wir sie in Deutschland haben? Gibt es sie da gar nicht?
Das wurde, glaube ich, innerhalb der Zentrum-Rechts-Koalition teilweise nochmal kontrovers diskutiert. Gleichzeitig muss man auch sagen, das ist schon anders als in Deutschland. Also das findet man schon relativ normaler. Ich glaube, es hat auch wirklich einen Gewöhnungsfaktor gegeben. Geert Wilders ist ja nur auch schon relativ lange in der niederländischen Politik aktiv. Bei den eher linken Parteien, also die Kombination zum Beispiel von Grünen und Sozialdemokraten und anderen sehr liberalen Parteien, also im liberalen Sinn von progressiv, für die ist das ein totaler No-Go. Die sagen, geht gar nicht, mit diesem Mann zusammen zu regieren. Aber ich glaube, man muss feststellen, und das zeigt ja auch das Wahlergebnis, dass es also bis tief in die gesellschaftliche Mitte rein und auch bei Leuten, die andere Parteien wählen, die also jetzt nicht auf Geert Wilders selbst gestimmt haben, dass auch die es wünschenswert finden, dass so jemand Teil dieser Regierung wird. Also auch bei Wählerinnen und Wählern von konservativen Parteien gibt es diese Brandmauer in der Form nicht.
Also dieser Rechtsrutsch auf Regierungsebene, so verstehe ich Sie jetzt, das passt zur Stimmung im Land. Das ist genau die Regierung, die die Mehrheit der Menschen haben will.
Ich denke, das muss man so sagen. Ja, und wir kommen aus einer Situation, in der es lange Regierungen im Zentrum des politischen Spektrums gegeben hat. Also das wäre dann vergleichbar mit so einer Art großen Koalition in Deutschland, auch wenn dann hier in Niederlanden mehrere Parteien drin beteiligt waren. Und ich glaube, es hat sich ein bisschen eine Stimmung festgesetzt, die sowas als ein bisschen eine Art faulen Kompromiss erlebt hat. Dass also sowohl von progressiver Seite als auch von mehr extrem rechter Seite gesagt wurde, das wäre weder Fisch noch Fleisch, was da gemacht würde. Und jetzt müsste mal eine eindeutige Richtung wieder her. Es müsste Klarheit geschaffen werden. Also Kompromiss wurde dann auf einmal irgendwie sehr negativ gesehen.
Dann lassen Sie uns an der Stelle mal auf die Inhalte dieser Koalitionsvereinbarung gucken, die heute präsentiert wurde. Da wird das strengste Asylgesetz aller Zeiten angekündigt. Was muss man sich konkret darunter vorstellen?
Das ist eine gute Frage, weil natürlich da gibt es internationale und europäische Regelungen, wie das funktioniert. Und so ganz ohne weiteres kann man sich jetzt auch nicht draus zurückziehen. Ich glaube, da geht es um Themen zum Beispiel wie Familienzusammenführung, dass man da noch viel strenger werden will. Dann geht es darum, wie streng an den Grenzen, und das sind natürlich dann zuerst auch europäische Innengrenzen, da wird es nochmal spannend, wie an europäischen Innengrenzen nochmal kontrolliert wird, um zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass Asylanträge gar nicht in die Niederlande gestellt werden können. Solche Themen kommen dann da auf, aber auch, dass man sozusagen die Voraussetzungen und den Personen, deren Asylanträge in den Niederlanden laufen, dass die zum Beispiel die Wohn- und Lebensbedingungen, dass man die verschlechtert. Ich glaube, so muss man es einfach so sehen, dass man das also so, dass man die Niederlande zu einem so unattraktiv möglichen Land für Flüchtlinge machen will, um damit zu vermeiden, dass Anträge überhaupt jetzt gestellt werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Stoßrichtung, in die das gehen soll.
Jetzt haben Sie schon gesagt, da muss man dann gucken, wie das überhaupt mit europäischen, internationalen Regeln vereinbar wäre. In der EU hat man sich ja ohnehin große Sorgen gemacht, was passieren würde, wenn da auf einmal ein Europakritiker, auch wie Gert Wilders, mit am Tisch sitzt. Zumal ja der ehemalige Regierungschef Mark Rutte ja ein totaler Pro-Europäer war. Was glauben Sie, sind diese Sorgen der EU nach wie vor begründet oder wird das gar nicht so eine europakonfrontative, europafeindliche Regierung werden?
Gert Wilders hatte sich in der Vergangenheit sehr europakritisch geäußert, war auch Vorfechter, das hieß dann bei uns Nexit, im Vergleich zum Brexit, dass dann die Niederlande sich aus der EU zurückziehen sollten. Die Forderung gibt es in der Form nicht mehr, was ich auch persönlich wirklich für totalen Quatsch halten würde. Also das wäre nun wirklich extrem weit hergeholt. Gleichzeitig muss man es, glaube ich, schon so sehen, dass hier der Wunsch lebt nach einer grundsätzlich anderen EU. Und Gert Wilders war kürzlich noch in Budapest, hat gesprochen auf einer Konferenz von schon, also auch anderen führenden europäischen Politikern am extrem rechten Rand des politischen Spektrums. Da wird er neue Bündnisse schließen können als schon die Person, die de facto im Schatten, im Hintergrund hier doch viel Stritten ziehen wird. Und es wird ja auch das Europaparlament neu gewählt, jetzt in den kommenden Wochen. Und in der Kombination kann ich mir schon vorstellen, dass Gert Wilders Teil und auch ein wichtiger Teil oder eine Regierung, die de facto durch seine Partei zentral getragen wird, weil der neue Premierminister wird er nicht, aber die schon Teil von einem weiteren europäischen Rechtsruck ist, das denke ich schon, ja.
Mhm. Weiß man denn eigentlich, wer Premierminister werden könnte? Weil eben, Sie haben es gesagt, Gert Wilders hat ja verzichtet darauf.
Genau, musste dann verzichten. Ich glaube, das war einer der Punkte, an denen die anderen Koalitionsmitglieder gesagt haben, dass also unter Gert Wilders regieren, das können Sie sich nicht vorstellen, wo es jetzt wahrscheinlich drauf rausläuft, ist ja, dass sie de facto vor ihm regieren, in dem Sinne, dass er hinter den Kulissen, denke ich, schon viel Einfluss haben wird. Die Fragen, weiß man schon, wer denn der nächste Regierungschef werden könnte? Ein Name wird vor allem gehandelt, das ist der ehemalige Minister der Sozialdemokraten, sogar Pastern. Das ist eigentlich, soweit man das sehen kann, Gert Wilders Lieblingskandidat. Ob die anderen sich das vorstellen können, ist noch ein bisschen unklar. Aber allein schon die Tatsache, dass im Moment in den Niederlanden keine anderen Namen gehandelt werden, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er das wird.
Aber Sozialdemokrat, das ist ja interessant. Das würde man ja jetzt mit dieser Regierung irgendwie gar nicht in Verbindung bringen. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal die Frage, weil Sie ja gesagt haben, Peter Omtzigt, dem ist vor allem eher so die Sozialpolitik wichtig, nach dem, was Sie jetzt aus dieser Koalitionsvereinbarung gehört haben. Also werden die Niederlande unter dieser neuen Regierung gleichzeitig nach rechts rutschen, aber trotzdem ein sozialeres Land, kann man das sagen?
Das glaube ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Vorhaben, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Das geht zum Beispiel dahin, dass das eigene Risiko, was man in den Niederlanden hat, bei der Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung, dass das gesenkt werden soll, also dass man aus eigener Tasche dazu zahlen muss. Gleichzeitig die Steuervergünstigungen, die man gerade sich so vorstellt, glaube ich, die würden eher der Mittelschicht und auch der oberen Mittelschicht zugutekommen. Also das ist ja nicht so eine klassische soziale Politik. Muss man einfach feststellen, dass man da in dieser Koalition schon sehr unterschiedliche Geschmäcker hat. Wie gesagt, die VVD hat also eher ein bisschen so ein FDP-Vibe, wenn man so will, wenn es um Haushaltspolitik geht. Die sind also doch eher für die etwas besser Situierten da. Alles zusammengenommen, es gibt da ein bisschen ein Fragezeichen. Das wird, glaube ich, eher ein bisschen eine gemixte oder etwas unübersichtliche Geschichte als das, was man sich eigentlich unter einer klaren Richtung vorstellt.
Und glauben Sie, dass das halten kann? Ich habe heute schon von unserem Korrespondenten gehört, dass es da in den Niederlanden doch Zweifel gibt, ob diese Regierung die Legislaturperiode überstehen wird. Wie sehen Sie das?
Der Liebesheirat ist das in keinem Fall. Das muss man feststellen, sondern ich glaube, das ist politisches Kalkül und das ist vor allem auch von Peter Omtzigt politisches Kalkül, wenn so jemand wie Peter Omtzigt da jetzt den Stecker rauszieht und es de facto zu Neuwahlen kommen würde, dann würde vor allem Gert Wilders davon profitieren und nicht die Partei von Peter Omtzigt. Und gleichzeitig ist auch klar, dass es nicht wirklich Alternativen gibt im Moment, die dem Wählerwillen entsprechen. Mein Eindruck ist daher, man hat sich jetzt hier auf eine Form geeinigt, wo man denkt, damit können alle irgendwie erstmal leben, dann mal ein bisschen Daumen drücken, hoffen, dass das funktioniert, ohne dass einem zu schnell um die Ohren fliegt. Und wenn das passieren sollte, dass sowas irgendwann knallt, dann ist natürlich die politische Kunst, das auf so eine Art knallen zu lassen, dass die anderen schuld waren und nicht man selbst, weil dann hat man bei Neuwahlen vielleicht doch noch ganz gute Karten.
Herr Mügge, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das erklärt haben.
Ja, immer gerne. Vielen Dank.
4 Wochen noch, dann können die Vuvuzelas wieder aus der Kiste geholt werden oder die kleinen schwarz-rot-goldenen Überzieher für die Autorückspiegel, wer sowas mag. Die Fußball-EM steht an und seit heute ist auch klar, wer im deutschen Kader ist. Das hat Julian Nagelsmann, der Trainer, am Mittag bei einer Pressekonferenz verkündet. Beziehungsweise wer in den letzten Tagen aufmerksam war, der kannte schon einen großen Teil des Kaders. Der DFB hat sich dieses Mal nämlich was ganz Besonderes überlegt und die Nominierungen mit teilweise witzigen Videos in den sozialen Medien oder auch anderen Aktionen nach und nach rausgehauen. Raphael Späth ist einer unserer Sportexperten hier im Deutschlandfunk und hat auf jeden Fall alle gesehen. Raphael, was waren deine Highlights?
Ja, da gab es viele lustige Ideen auf jeden Fall. Ich glaube, eines meiner Highlights war auf jeden Fall der Altenpfleger Rashid Hamid, der die Oma Lotti, die 93-Jährige, mit der Torte überrascht hat mit Jonathan Tahrs Konterfei drauf.
Das hier ist eine Torte.
Ja.
Da ist ein Bild von dem Herrn, der für die deutsche Nationalmannschaft spielen darf.
Ach so.
Ja, dann gab es natürlich auch ganz viele Promis, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. Peter Schilling zum Beispiel oder auch Günther Jauch, der quasi im Wer wird Millionär-Stil Pascal Groß verkündet hat.
Ja, das haben wir auch da.
Und nun folgt die 500-Euro-Frage. Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft? A. Klein, B. Groß, C. Dick, D. Dünn. Leute, das ist eine 5-Euro-Frage.
Also es waren ja nicht alles nur Videos. Irgendeine Aktion gab es doch auch beim Bäcker, dass man da Kuchen mit dem Gesicht von jemandem... Nee, erzähl nochmal, was war das?
Das war in einer schwäbischen Bäckerei, wo quasi auf der Bäckertüte die Aufkleber mit Glückwünschen an Chris Führig, der beim VfB Stuttgart spielt, drauf waren. Es gab auch Aktionen in Dönerläden, wo Antonio Rüdiger beim Dönerladen seines Vertrauens nominiert wurde, der dann gleich versprochen hat, noch 50 Döner kostenlos an Kids zu verteilen.
Hi Antonia, mein Bruder. Ich wollte dir Bescheid geben, dass du für die Europameisterschaft nominiert worden bist. Ich finde es super. Da du auch als Schüler bei mir zu Gast warst, kriegen heute die ersten 50 Schüler den Döner gratis vom Haus.
Auch eine coole Aktion. Also es waren viele kreative Aktionen in den letzten Tagen.
Und warum macht der DFB das? Der ist ja jetzt, soweit ich weiß, sonst nicht für seine große Kreativität und Witzigkeit bekannt.
Genau, und deshalb haben sie diese Aktion jetzt auch gestartet. Das hat man jetzt bei der Pressekonferenz vorhin auch gemerkt. Die Betonung lag immer auf unserem Kader für die Europameisterschaft. Die gesamte deutsche Bevölkerung sollte quasi mit einbezogen werden. Und es ist auch eine gute PR-Aktion, wenn man mal drüber nachdenkt. So in den vergangenen Jahren war eigentlich das Credo immer so, okay, der DFB entfernt sich immer mehr von der Basis, hat keine Connection mehr zu den Fans, keinen Kontakt mehr zu den Fans, ist viel zu abgehoben, die ganzen Millionäre, die da Fußball spielen, aber sonst eigentlich keinen Kontakt mehr zur Basis haben. Und so hat man jetzt das genaue Gegenteil erreicht. Die Basis hat quasi die Spieler nominiert, die dann bei der Europameisterschaft das deutsche Trikot tragen werden.
Also du würdest sagen, ist eine gute Idee gewesen, diese Kampagne? Oder war das jetzt doch ja noch mehr dieses aus allem irgendwie Marketing machen?
Ich fand es eine gute Kampagne, weil sie ja auch gewirkt hat. Also die Medien haben ja auch voll mitgespielt. Wenn man sich mal in den letzten Tagen die ganzen Nachrichten-Apps durchgeschaut hat, da kam man ja eigentlich nicht mehr drum rum, um diese Nominierungswelle. Und es wurde immer mehr spekuliert, okay, welche Aktion kommt jetzt als nächstes? Und es war eine witzige Kampagne schlussendlich.
Bin ja ein bisschen beleidigt, dass sie sich nicht den Podcast der Tag ausgesucht haben für eine Nominierung. Aber gut. Was ich mich auch gefragt habe, haben die Spieler eigentlich auch über diesen Weg von ihrer Nominierung erfahren? Weil das wäre ja total fies, wenn die da die ganze Zeit sitzen und immer warten müssen, kommt jetzt irgendwo auf TikTok oder weiß ich nicht, ein Video über mich raus, so ein bisschen Germany's Next Topmodel mäßig, dann sitzt man da die ganze Zeit und wartet, ob es ein Foto gibt.
Nee, also so lief es nicht ab. Also da hat der Bundestrainer schon selbst angerufen, persönlich, auch bei den Spielern, die nicht nominiert wurden, hat er vorhin auch auf der Pressekonferenz erzählt. Das sind natürlich die unangenehmen Telefonate, die man führen muss als Bundestrainer. Aber klar, da wussten natürlich alle Spieler vorher Bescheid.
Okay, kommen wir nochmal ganz kurz zum Sportlichen. Ist das ein guter Kader? Jetzt wissen wir ja, wer alles dabei ist. Ist das eine sinnvolle Entscheidung von Nagelsmann? Fehlt da aus deiner Sicht irgendjemand ganz Wichtiges?
Also es ist ein interessanter Kader, sagen wir mal so, dass es funktionieren kann. Das hat man jetzt im März gesehen bei den Länderspielen gegen Frankreich und Deutschland. Da haben die Deutschen ja wirklich abgeliefert, haben zwei Siege eingefahren. Das war wirklich souverän und auch überraschend, wie sich da die Deutschen präsentiert haben, weil ja in den letzten Jahren es nicht ganz so gut aussah im Männerfußballbereich, muss man ja sagen. Und das war dann auch der Grund, weshalb Julian Nagelsmann und sein Trainerteam entschieden haben, dass man an diesem Kader jetzt nicht so viel verändern möchte. Der Kader im März hat super funktioniert. Auch im Team hat anscheinend die Chemie gestimmt. Das war so das, was Julian Nagelsmann erzählt hat bei dieser Pressekonferenz. Und deshalb wurde dieser Kader jetzt auch nur minimal verändert. Das bedeutet natürlich auch, dass ein paar große Namen nicht mit dabei sind. Also Mats Hummels ist zum Beispiel ein Name. Und mit dem eigentlich auch viele gerechnet haben, weil er in den letzten Wochen wirklich stark gespielt hat. Im Champions League Halbfinale gegen Paris Saint-Germain wurde er zweimal zum Spieler des Spiels ausgezeichnet. Hat er die besten Stürmer der Welt in Schach gehalten. Aber für eine EM-Nominierung hat es einfach nicht gereicht, weil er im März bei den Länderspielen nicht dabei war und Julian Nagelsmann eben an diesem Kader jetzt festhalten wollte.
Ich traue ja ein bisschen um Goretzka. Ich hätte dich nominiert. Aber gut, danke dir, Raphael.
Nächstes Mal.
Und weil wir gerade so schön beim Thema Nominierungen sind, wir treten weiter an beim Podcastpreis in der Kategorie Beste Informationen und da kann man immer noch abstimmen unter deutscher-podcastpreis.de. Für alle, die das schon gemacht haben, erstmal ein riesiges Dankeschön und wie immer natürlich auch danke einfach fürs Hören, für konstruktives Feedback. Freuen wir uns immer drüber. Theo Gers und ich, Josephine Schulz, wir waren das Team für heute und sagen Tschüss, macht's gut, bis bald.